Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Mond heißt diese Stadt. Sie liegt 295 Meter unter dem Meeresspiegel als tiefste Stadt der Welt. Sie gehört zu den ältesten Städten der Welt. Es ist der Ort mit dem hebräischen Namen Jericho, zu übersetzen mit Mond. Palmenstadt wurde sie auch genannt, weil sie an einer guten Oase lag. Sie liegt nördlich vom Toten Meer, westlich vom Jordan, dort, wo er dann bald in das Tote Meer einmündet. Bibelleser kennen diesen Ort Jericho am ehesten durch die Geschichte von dem Mauerfall. Unter Josua fallen die Mauern, nachdem man die Stadt täglich mit Posaunen umrundet hatte, 7 Tage lang. In dem Zusammenhang begegnet die Rahab dem Volk Israel. Sie stammte aus Jericho, verdiente ihr Geld mit der Prostitution und sie schloss sich dann diesem Volk Israel an. Sie wurde die Urgroßmutter von David in der Ahnenreihe des Messias. Viele Generationen später wirkte der Prophet Elia und er wurde am Lebensende am Jordan bei Jericho in den Himmel entrückt. Als Babylon Israel vollends eroberte, nahm man den König von Juda bei Jericho gefangen, zu lebenslanger Haft im Babylon. Jericho war ein Ort, der mehrmals zerstört wurde, brachlag, wieder aufgebaut wurde. Zwischendurch war er berühmt durch seine Rosenzucht. Kleopatra bekam diesen Ort von Mark Anton geschenkt. Sie gab ihn dann weiter an Herodes den Großen. Er baute sich dort einen Doppelpalast mit Swimmingpool und Wintergarten. Und sein Sohn baute dann noch eine Pferderennbahn in Jericho. So war dieser Ort zur Zeit Jesu, als er dort war, auch wieder mit Leben gefüllt. Zachäus, der Zöllner, arbeitete in diesem Ort. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter findet auf der Straße statt zwischen Jericho und Jerusalem. Und als Jesus ein letztes Mal durch diesen Ort zog, flehte ein blinder Bettler um Heilung. Bartimäus war sein Name, dies heißt Sohn des Timäus. Dies ist der heutige Predigttext in unserer Predigtreihe Stück für Stück das Markus-Evangelium anzusehen. Und wir hören jetzt aus dem 10. Kapitel im Markus-Evangelium ab den Versen 46 den Text. Und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle doch stille schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, Meister, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf diesem Wege. Und sie kamen nach Jericho. Diese Ereignisse haben einen konkreten Ort. Sie spielen sich nicht in einer Fantasiewelt ab, so wie man oft Jesu Geschichten einer fantastischen Legende eher zuordnen möchte. Und besonders gern Heilungsgeschichten, dass sie etwas Symbolisches, Fabelhaftes seien in einer fabelhaften Welt. Doch sie gehören zu einer realen Welt. Sind in einer realen Welt passiert, deshalb am Anfang die Vorstellung von Jericho, einem konkreten Ort. Und so real die Orte und die Personen geschildert werden, so real ist dann auch die Situation geschildert, ganz menschlich. Da will der Bartimäus zu Jesus, doch die anderen, die wollen ihn da nicht hinlassen, zu ihm. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien, zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er soll doch stille sein. Da will einer glauben, doch die anderen gönnen ihm das nicht. Da will einer zu Jesus, doch die anderen gönnen ihm das nicht. Das ist verblüffend und das ist traurig. Und noch trauriger ist, dass das kein Einzelfall ist. Das geschieht öfters, als man denkt. Und nicht nur unter irgendeinem rüpelhaften Volk vielleicht. Da hatten doch die Jünger persönlich ihre Probleme, dass Kinder zu Jesus finden dürften, zu ihm kommen dürften. Weggeschickt haben sie sie, doch Jesus lud sie in besonderer Weise ein. Da hatten doch die Schriftgelehrten ihre Probleme, dass Ungläubige, dass Versager, dass Sünder zu Jesus kommen dürften. Sie waren der Meinung, dass nur solche Leute wie sie zu Jesus kommen dürften, die nicht so offensichtlich versagt haben, die schon lange die Bibel kennen würden, die Ämter und Positionen in der Gemeinde haben. Doch Jesus machte deutlich, dass er gerade wegen unserem Versagen gekommen ist und für uns Versager und somit die Versager gern zu Jesus kommen dürfen. In Klammern gesagt, hat doch jeder sein Versagen in seinem Leben. Dann ist da der Prophet Jona. Er soll nach Ninive gehen, zu den Persern. Und er soll dort die biblische Botschaft sagen, von der Sünde, vom Gericht, von der Vergebung. Doch dieser Jona will dort nicht hin. Er haut ab. Dann predigt er doch dort. Die Leute, sie tun tiefe Buße. Und Gott vergibt ihnen. Und Jona ist tief sauer. Jona war sauer, dass diese Leute aus Ninive auch Gottes Gnade erfahren, auch Vergebung erfahren. Ein Prophet gönnt es den anderen nicht, dass sie zum himmlischen Vater finden. Das ist traurig. Und dann sind da einige von den ersten Christen. Sie hatten Probleme, dass auch Nichtjuden jetzt zu ihrer Gemeinschaft voll dazugehören sollten. Jesus ahnte dieses Problem und hatte dem Petrus eine Extravision gegeben, dass dies völlig okay ist, dass sie genauso die Vergebung erfahren dürfen und Anteil haben dürfen daran und sie damit vollwertige Glieder an der Gemeinde Jesus sind. Und leider gibt es solches ausgrenzendes Verhalten bis heute, dass man anderen Jesus vorenthalten will. Da sind nicht wenige theologische Lehrer in der Kirche der Meinung, dass man dem jüdischen Volk das Evangelium von Jesus nicht sagen bräuchte, ja, man es ihnen gar nicht sagen sollte. Sie bräuchten nicht Jesus. Ich verstehe diese Kurzsichtigkeit absolut nicht. Ist doch Jesus genau zum jüdischen Volk gekommen? Sind doch die ersten Jünger in besonderer Weise jüdisches Volk gewesen? Warum sollte es plötzlich nicht mehr so sein? Aber man vertritt so etwas vehement. Dann sind da die Stimmen sowohl im allgemeinen Volk als auch im Kirchenvolk, die ein Riesenproblem haben, dass man mit der biblischen Botschaft in andere Völker geht und andere Kulturen geht. Soll doch jeder mit seinem Urwald Glauben leben und darin bleiben, mit seinem Geisterglauben glücklich werden. Dabei übersieht man zwei wichtige Dinge. Erstens hat Jesus seine Jünger bewusst in alle Welt gesandt, in alle Völker gesandt. Und bis zu seiner Wiederkunft hat er gesagt, werden alle Völker von ihm gehört haben. Und zweitens wäre es unmenschlich, Menschen in Glaubensformen zu lassen, in denen es ständig Geisterängste gibt, wo Frauen nichts gelten, wo man sich oder andere verstümmelt, wo Dunkelhäutige diskriminiert werden, wo Albinos getötet werden oder ähnliches. Nein, Jesus möchte, dass alle von ihm und seiner befreienden Botschaft erfahren. Aus meiner Sicht gehört hier auch die viel diskutierte Frage der Todesstrafe dazu. Wo sie vollzogen wird, nimmt man einem Menschen die Chance, noch einmal Jesus zu begegnen, das Leben mit ihm zu bereinigen, bevor man im letzten Gericht vor ihm steht. Manch einer findet noch dazu, aber viele nicht. Das schließt nicht aus, dass eine Gesellschaft durch entsprechende Haft vor gefährlichen Menschen geschützt werden muss. Das ist große Politik. Doch diese Behinderung, dass andere zu Jesus finden, kann auch von mir ganz persönlich ausgehen. Das geschieht zum Beispiel dort, wo ich bestimmte Menschen aufgebe, ihnen weiterhin Jesus nahe zu bringen. Oder es geschieht dort, wo ich bestimmte Menschen nicht so gern in der Gemeinde haben möchte, weil mir ihr Lebensstil nicht gefällt, weil ich neidisch auf sie bin und das blockiert, weil ihre Art mir unsympathisch ist. Oder diese Behinderung, dass andere zu Jesus finden, kann auch geschehen, weil mein alltägliches Leben so unbiblisch ist, mit Streit, mit Neid, mit Ungeduld und Ähnlichem, dass andere ein solches Leben erst gar nicht beginnen wollen. Oder mein Christsein lebe ich so zurückgezogen, dass ich gar keinen zu Jesus bringen möchte und gar keinen zu Jesus bringen kann. Was hier bei Bartimäus geschah, ist leider kein Einzelfall. Doch so möge es nicht sein, Jesus freut sich über uns, er freut sich über jeden, der zu ihm kommt. Und so blieb Jesus stehen und sprach: Kommt, und er rief ihn. Und Jesus sprach dann zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Das Schöne ist, du kannst Jesus finden, auch wenn andere dich daran hindern wollen. Jesus hört dich, wenn du ihn rufst. Und dann erlebt der Bartimäus ein Riesengeschenk der Heilung. Ganz schlicht, ohne etwas groß drumherum, es heißt, und sogleich wurde er sehend. Manchmal machte Jesus einen Brei extra. Manchmal sah derjenige erst stufenweise, Stück für Stück besser. Dem Paulus wurden die Hände aufgelegt und dann wurde er wieder sehend. Aber es geht doch einfach nur durch ein Wort Jesu. Der Hauptmann aus Kapernaum, der hatte diesen Glauben. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, sagte er zu Jesus. Und der Knecht wurde gesund. Wir können beim Gebet für Kranke bestimmte Formen verwenden. Eine Gebetsgemeinschaft, eine Handauflegung, eine Salbung mit einem Öl. Doch wir sollten Gottes Handeln nie von den Formen abhängig machen. Entscheidend ist die Adresse. Die Adresse, dass wir uns an ihn gewandt haben, an den dreieinigen Gott. Jesus lobt in unserem Text den Glauben des Bartimäus. Aber selbst das kann nicht zur absoluten Bedingung gemacht werden. Ich weiß um Mitchristen, die mit verzagtem Herzen gebetet haben, und Gott hat ihnen trotzdem Heilung geschenkt. Der syrische Hauptmann Naeman ging ungläubig in das Wasser und wurde trotzdem geheilt. Der verletzte Soldat im Garten Gethsemane, der Jesus gefangen nehmen wollte als Feind Jesu, er wurde geheilt. Und jede Totenauferweckung geschah ohne den Glauben des Toten. Das schließt natürlich nicht aus, dass sich Gott echt über unseren Glauben freut in all unseren Gebeten. So manches Mal wird er sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Aus unserem heutigen Text heraus dürfen wir glauben, dass Gott ganz konkret handelt, mit Ort und Zeit. Wir dürfen glauben, dass Gott auf alle Menschen wartet, auch in besonderer Weise auf die Abgeschobenen. Und wir dürfen glauben, dass Gott heilen kann und manchmal nur durch ein Wort. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Wir werden das Glaubensbekenntnis singen. Unter der Nummer 184 steht es. Und zwischen den Strophen wird es immer einen Chorus geben. Und es wird dann jeweils weitergehen bis zum Ende dieses Liedes.